Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Im Studio begrüßt sie Antran. Guten Tag. Warum wollen sich so wenige Angestellte im Pflege- und Klinikbereich impfen lassen? Diese Frage treibt gerade viele um. In der Politik werden heute Stimmen lauter, die für diese Personengruppe eine Impfpflicht vorschlagen. Unsere Korrespondentin hat sich in Mecklenburg-Vorpommern umgehört, welche Zweifel Angestellte hegen. Der Weg zu mehr Diversität in allen Bereichen ist ein Marathon. Eine aktuelle Studie zum Thema Vielfalt in den Bundesbehörden ergibt, nur 12% der Angestellten im öffentlichen Dienst haben einen sogenannten Migrationshintergrund. In der gesamtdeutschen Bevölkerung sind es ein Viertel aller Menschen. Wie Berlin für mehr Vielfalt in seiner Verwaltung sorgen will, dazu gleich mehr Informationen. Und? Wählen oder nicht wählen, das ist in Thüringen die Frage. In den kommenden Wochen muss sich die Landespolitik entscheiden, ob sie das Parlament auflöst und so den Weg freimacht für Neuwahlen Ende April. Woran es derzeit hapert, darüber spreche ich später mit unserem Korrespondenten. Markus Söder preschte heute Morgen mit seiner Forderung voraus, eine Impfpflicht für Pflege- und Klinikpersonal durch den Ethikrat prüfen zu lassen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD ist strikt gegen jegliche Spekulationen über eine Impfpflicht und auch der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe sprach sich gegen eine Pflicht zum Impfen aus. Das Problem? Menschen in Kliniken und Pflegeeinrichtungen kommen besonders häufig mit Menschen aus den Hochrisikogruppen in Kontakt. Deswegen sollen sie auch prioritär geimpft werden. Laut Berufsverbänden sind aber ein Viertel aller Ärzte und die Hälfte der Mitarbeitenden im Pflege- und Therapiebereich derzeit nicht bereit, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Warum sich Pflege- und Klinikpersonal in Mecklenburg-Vorpommern für oder gegen die Impfung entscheidet? Silke Hasselmann hat nachgefragt.
Karin Kretschmer unterwegs zu einem pflegebedürftigen Ehepaar, beide weit über 80 Jahre alt.
So, Frau Leitzke, wir beide legen los.
Ja.
Die Leiterin eines ambulanten Pflegedienstes im Landkreis Ludwigslust-Parchim hat täglich mehrfach engen Kontakt zu Menschen, die zur Covid-19-Hochrisikogruppe zählen. Bislang sei alles gut gegangen, doch sie wolle vorsorgen und habe sich nach reiflicher Überlegung entschieden,
ich würde mich sofort impfen lassen. Ich will nicht das Risiko eingehen, andere Patienten, meine Patienten, alte Menschen anzustecken. Wenn ich jung wäre, noch Kinderwunsch hätte, würde ich es mir angucken und mich später vielleicht entscheiden, wenn alles etwas länger erprobt ist,
sagt die 54-jährige Mecklenburgerin. Tatsächlich höre sie häufiger davon, dass im medizinischen und im pflegerischen Bereich vor allem Frauen im gebärfähigen Alter gern anderen den Vortritt bei der Covid-19-Schutzimpfung lassen.
Wir haben selbst eine Mitarbeiterin, die zögert, weil sie noch Kinderwunsch hat. Die Tochter einer Kollegin, die lässt sich nicht impfen, jetzt noch nicht, weil sie Angst hat, dass dieser Impfstoff sich negativ auswirkt auf das kleine Baby, was da kommt. Ja. Viele haben ja im Kopf diese Kontergan-Kinder von früher.
Tatsächlich rät das Robert-Koch-Institut schwangeren Frauen davon ab, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Doch das gilt auch für alle anderen Arten von Antivirus-Impfungen. Es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Die im Internet kursierenden Behauptungen, mRNA-Impfstoffe könnten Frauen dauerhaft unfruchtbar machen, entbehrt hingegen jeder wissenschaftlichen Grundlage. mRNA-Impfstoffe können sich nicht ins Erbgut einbauen. Derweil scheint anderenorts die Impfskepsis ausgerechnet beim medizinisch verständigen Personal weiterhin recht groß zu sein. Über die beiden Universitätskliniken von Mecklenburg-Vorpommern etwa berichtete der Rostocker Dekan Emil Reisinger zum Jahreswechsel im NDR.
Wir haben in den letzten Wochen eine Umfrage gestartet bei den Mitarbeitern, wie viel sich impfen lassen wollen. Es haben sich zunächst ca. 30% gemeldet.
Impfstart für das medizinische Uniklinikpersonal in Rostock wie in Greifswald war am 28. Dezember. Es folgten die 4 Covid-Schwerpunktkliniken des Landes, dann weitere Krankenhäuser. Mittlerweile kommen doch mehr Kolleginnen und Kollegen zu den nächsten Impfterminen als ursprünglich angemeldet. Wahrscheinlich auch, weil die kitteltragenden Impflinge der ersten Stunde ihre Spritze meist gut vertragen haben. Doch es sind weiterhin längst nicht alle dabei. So berichtet Melanie Jäkel, die Pandemiebeauftragte im städtischen Klinikum Südstadt Rostock.
Wir hatten Anfang Dezember 500 Personen in unserer Liste zur Impfung gemeldet. Im Moment sind schon 580.
Dabei arbeiten allein in diesem Klinikum insgesamt 1.400 Menschen. Von denen, die ihre Impfchance dankend verstreichen lassen, mag sich übrigens nur selten jemand vor dem Mikrofon äußern. Immerhin sagt diese Krankenschwester aus einem mecklenburgischen Kleinstadtkrankenhaus:
Ich würde mich jetzt auch nicht impfen lassen, weil erstmal habe ich so Bedenken, das ist nicht ausgereift. Alle anderen Stoffe werden länger geprüft und mir kommt das alles ein bisschen suspekt vor.
So, dann mache ich mal schnell Übergabe.
Schichtwechsel in der Helios-Klinik Lezen, ein Rehabilitationszentrum mit 240 Betten für Schwerstkranke, wo Dr. Jeanette Voss als Intensivmedizinerin arbeitet. In der Klinik am Schweriner See werden immer wieder auch Covid-19-Patienten versorgt. Im Moment lägen auf der Intensivstation aber nur
Patienten, die die Covid-Infektion durchgemacht haben, aber nicht mehr infektiös sind.
Dennoch, so die Ärztin:
Also wir hatten einen Impftermin gehabt letzte Woche. Im Intensivbereich sind wir 27 Ärzte und von denen hat sich jeder impfen lassen.
Einzige Ausnahme: Dr. Jeanette Voss. Urlaub und nicht etwa Angst vor dem neuartigen Impfstoff habe sie daran gehindert, sagt die mecklenburgische Ärztin und gibt zu, dass sie ursprünglich ganz anderer Meinung war.
Ich war also auch eher skeptisch und habe gesagt, oh, warte erst mal ab und schaust, wie sich das Ganze so entwickelt. Das war eine Meinung, die ich Ende September hatte. Die hat sich sehr gewaltig geändert. Wir kriegen es mit Maskentragen, Abstand nicht in den Griff. Das Virus ist ja deutlich infektiöser, als man gedacht hat. Jetzt kommt diese Mutation und somit sah ich mich ehrlich gesagt auch in der Pflicht, als Vorbild sozusagen auch den anderen zu zeigen, guckt, ich habe mich impfen lassen, ich lebe noch, ich habe keine Nebenwirkungen groß und mir geht es gut damit.
Letzteres wird sich erst kommende Woche erweisen. Dann nimmt Dr. Jeanette Voss den nächsten Covid-Impftermin im Klinikum Lezen wahr.
Aus Mecklenburg-Vorpommern berichtete Silke Hasselmann. Mehr aktuelle Zahlen rund um das Coronavirus, Neuinfektionen und Impfquoten und wie Sie diese Zahlen einordnen können, bekommen Sie online auf unserer Homepage www.deutschlandfunk.de. Kommt nach der Frauenquote auch eine Diversitätsquote? Nein, sagen zumindest Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, SPD, und Bundesintegrationsbeauftragte Annette Wiedmann-Mautz, CDU. Bei der Jahrestagung des Deutschen Beamtenbundes gestern haben sie eine solche Quote ausdrücklich abgelehnt. Doch nichtsdestotrotz, Menschen mit Migrationshintergrund sind im öffentlichen Dienst unterrepräsentiert, mit nur 12%. Statt mit einer Quote wolle man das Problem aber lieber mit Rollenbildern und Förderprogrammen angehen. Während der Bund versucht, die Schieflage mit einer Diversitätsstrategie für eine vielfaltsbewusste Personalpolitik, so Zitat, zu beheben, ist man in Berlin schon einen Schritt weiter. Zwar hängt man auch hier in Sachen Diversität hinterher, aber es gibt bereits konkrete Pläne, wie und vor allem bis wann sich das ändern soll. Aus Berlin berichtet Luise Sammann.
Der junge Mann im schwarzen Wintermantel ist beruflich erfolgreich. Grundsatzreferent bei der Senatsverwaltung für Inneres steht auf seiner Visitenkarte. Was daran besonders ist, wird erst klar, wenn man auch seinen Namen kennt. Orkan Özdemir hat türkische Wurzeln und ist damit in der Berliner Verwaltung im Jahr 2020 eine Ausnahme.
Vor allem auch, umso höher man dort aufsteigt, ist es einfach eine Situation, wo man ganz klar selbst ja merkt, okay, ich bin hier absolut die Minderheit.
35% der Berliner Bürgerinnen haben einen sogenannten Migrationshintergrund. Bei den unter 16-Jährigen sind es knapp 50%. Im öffentlichen Dienst, bei Standes- oder Gesundheitsämtern, in Rathäusern und Senatsverwaltungen spiegelt sich diese Vielfalt jedoch kaum. Mit Folgen für diejenigen, die sich als Klienten in Ämtern fast immer nur weißdeutschen Beamtinnen gegenübersehen oder schlicht nicht mitgedacht werden, wenn zum Beispiel Quarantänebescheide in Corona-Zeiten nur auf Deutsch verschickt werden. Folgen hat das aber auch für Angestellte wie Orkan Özdemir.
Wenn man in der Minderheit ist, muss man ein dickeres Fell haben. Das heißt nicht, dass die Kolleginnen und Kollegen bewusst einen sozusagen minder schätzen oder sowas in der Art, sondern das liegt in der Natur des Menschen, glaube ich, dass man, wenn man so als eine Art Sonderling daherkommt, eben sich auch beweisen muss.
Diese Erfahrung macht auch Ayten Doğan. Gemeinsam mit anderen hat die kurdischstämmige Berlinerin eine Art Stammtisch gebildet, bei dem sich von Rassismus betroffene Verwaltungsmitarbeitende über ihren beruflichen Alltag austauschen.
Da muss ich sagen, dass eigentlich alle dieselben Erfahrungen gemacht haben, dass man das Gefühl hat, dass das, was man leistet, nicht anerkannt wird, nicht gut genug ist, der Abschluss nicht anerkannt wurde, weil der ausländisch war, dass einem vorgeworfen wird, dass man die Migrantenquote ist oder dass man einfach nur zu Dingen sprechen soll oder darf, die migrationsrelevant sind, obwohl es gar nicht in ihrem Bereich ist. Also ich persönlich wurde auch oft zum Beispiel zur Türkei-Politik gefragt, wo ich selbst gar keine Ahnung habe.
Das Problem ist nicht neu. Schon im Jahr 2010 wurde mit dem damals neuen Partizipations- und Integrationsgesetz für Berlin die interkulturelle Öffnung des öffentlichen Dienstes und die Anerkennung interkultureller Kompetenz festgeschrieben. Passiert ist seitdem wenig. Zu wenig, so Katharina Njewiedzal, Integrationsbeauftragte der Stadt Berlin, die aktuell an einer Novellierung des Gesetzes arbeitet.
Ich möchte, dass wir auch alle Institutionen zur Rechenschaft ziehen und auch eine Berichtspflicht einführen, in dem deutlich wird, in welche Richtung sich die einzelnen Häuser bewegen.
Langfristiges Ziel, die Erhöhung des Anteils der Beschäftigten mit Migrationshintergrund entsprechend ihrem Anteil an der Bevölkerung. Eine gezielte Ansprache in Ausschreibungen und gegebenenfalls Bevorzugungen von Bewerberinnen mit Migrationshintergrund bei gleicher Qualifikation sollen dabei helfen. Kritiker, darunter zum Beispiel der Deutsche Gewerkschaftsbund, erinnern derweil an das Neutralitätsprinzip und die grundgesetzlich festgeschriebene Bestenauslese in der Verwaltung. Eine wie auch immer geartete Quote lehnen sie ab. Allein die Eignung und fachliche Leistung solle bei der Bewerberauswahl im öffentlichen Dienst entscheiden. Nicht Aussehen, Herkunft oder andere sachfremde Kriterien.
Aus meiner Sicht widerspricht sich das nicht.
So die Integrationsbeauftragte Katharina Njewiedzal.
Wir könnten zusätzliche Kriterien in die Anforderungsprofile auch reinnehmen, wie beispielsweise migrationsspezifische Kompetenz, rassismuskritische Kompetenz, Mehrsprachigkeit. Also da gibt's, glaube ich, ganz viele Ideen, die uns erlauben, mit zusätzlichen Kriterien auch Menschen mit Migrationsgeschichte in den öffentlichen Dienst zu nehmen. Es geht aber weder darum, die Qualität der Arbeit oder auch die Qualität der Bewerberinnen nach unten zu senken. Wir sprechen immer von gleichwertigen Qualifikationen der Bewerberinnen.
Die Diskussionen um die Ausgestaltung der Gesetzesnovelle laufen zurzeit auf Hochtouren. Geht es nach Katharina Njewiedzal, so soll das überarbeitete Gesetz noch in dieser Legislaturperiode, also innerhalb der nächsten Monate, in den Berliner Senat eingebracht werden. Bis zu 60% der Angestellten im öffentlichen Dienst gehen in den kommenden Jahren in Rente. Berlin braucht dringend neues Personal. Dabei die Potenziale der Migrationsgesellschaft zu verschenken, kann das Land sich nicht mehr länger leisten.
Wie Berlin mehr Vielfalt in seine Verwaltung bringen will, hörten Sie im Beitrag von Luise Sammann. In Thüringen könnte sich nach dem Debakel für Kurzzeitministerpräsident Thomas Kemmerich und die Regierungskrise um Rot-Rot-Grün und CDU bereits das nächste Drama anbahnen. Nach der Verabschiedung des Haushalts Ende Dezember ist auch der Stabilitätsmechanismus zwischen Minderheitsregierung und CDU geendet. Nun stünde eigentlich der Weg frei für die im letzten Jahr vereinbarten Neuwahlen. Eigentlich. Denn nun häufen sich Stimmen, die sich für eine Verschiebung der Landtagswahlen aussprechen. Was ist da los in Thüringen? Das kann ich jetzt Henry Bernhard fragen, unser Landeskorrespondent in Erfurt. Herr Bernhard, woran hapert es gerade?
Na, einige Parteien würden schon ganz gern wählen. Das ist ja auch so vereinbart zwischen Rot-Rot-Grün, der Minderheitsregierung und der CDU. Und der Vertrauensbruch im Parlament nach der Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten, unter anderem durch die AfD, war ja sehr tief. Linke und SPD wollten so schnell wie möglich neu wählen. Die CDU hat das damals verhindert. Die wollten lieber ein paar Tage, paar Monate länger im Landtag bleiben und wieder Vertrauen aufbauen und auch einen Haushalt beschließen. Und so wurde eben eine Neuwahl nach einem guten Jahr vereinbart. Andererseits ist jetzt die Realität der Pandemie da. Thüringen hat die höchsten Inzidenzen in Deutschland, im Schnitt über 300 pro Woche. Manche Landkreise sind bald an den 600 dran. Und Thüringen impft auch am langsamsten von allen Bundesländern. Deswegen tobt jetzt die Debatte, soll man die Neuwahlen Ende April überhaupt abhalten? Und Donnerstag treffen sich dann die Spitzen von Rot-Rot-Grün und CDU zur Besprechung, ob man das nun machen möchte. Und es gibt aber wirklich nur noch leise Stimmen pro Wahl, kann man schon mal vorab sagen.
Okay, und was spricht jetzt konkret für oder gegen Neuwahlen?
Na, dafür erstmal, dass es vereinbart wurde in diesem sogenannten Stabilitätsmechanismus, dass man sozusagen ein paar Projekte abarbeitet, Rot-Rot-Grün gemeinsam mit der CDU auch einen Haushalt beschließt für dieses Jahr, was das Wichtigste eigentlich war, und dann in Neuwahlen geht Ende April. Und das wollte man auch machen, weil man ja sozusagen auch den Wählern die Möglichkeit geben wollte, in den neuen Landtag zu wählen, vielleicht dann auch mit klareren Mehrheiten, obwohl es zurzeit nicht danach aussieht. Und es gibt ja auch nur überschaubare Schnittmengen zwischen Rot-Rot-Grün und CDU. Es bleibt ja bei aller Duldung eine Minderheitsregierung. Gegen die Wahl spricht, dass es eine dass man viele Wahlhelfer braucht, dass es viele Kontakte geben würde, selbst wenn man eine Briefwahl, wenn viele Menschen Briefwahl nutzen würden. Und ich habe mal mit Matthias Hai gesprochen, den Vorsitzenden der SPD-Fraktion, und der schilderte es aus seiner Sicht.
Wir fordern momentan von den Leuten, dass sie sich auch im privaten Bereich an Kontaktbeschränkungen halten. Und dann wollen wir mit Sondergenehmigungen de facto erwirken, dass überall und flächendeckend im ganzen Land hunderte von Delegiertenkonferenzen, Parteiversammlungen, kleine Parteitage stattfinden können, um diese Landtagswahl zu ermöglichen. Und da bin ich dann schon einer, der sagt, die Akzeptanz in der Bevölkerung wird da gen Null sein, weil die alle sagen werden, na, was machen die denn eigentlich?
Und das alles, diese ganzen Prozesse, die Kandidatenaufstellung müsste auch in 33 Tagen ablaufen, denn nach der Auflösung des Landtags gibt es einen sehr straffen Zeitplan nach den Vorgaben der Verfassung. Ein weiteres Problem, der Landtag würde sich ja auflösen, würde also quasi nicht mehr existieren. Er könnte auch keinerlei Entscheidungen mehr treffen. Und dann nach der Wahl müsste es ja dann Sondierungen geben, Koalitionsverhandlungen. Und das in der Hochzeit von Corona, das könnte relativ schwierig werden. Deswegen sprechen all diese Gründe gegen eine Auflösung des Landtags an Ende Februar.
Also habe ich das richtig verstanden? Es gibt eine Tendenz in der Regierung für die Verschiebung von Neuwahlen und eine Tendenz in der Opposition, die dagegen ist, die Neuwahlen zu verschieben?
Das würde ich nicht so sehen. Die Frage ist ja überhaupt, wer ist noch Opposition? Das sind ja eigentlich jetzt angesichts der Duldung von Rot-Rot-Grün durch die CDU in Wirklichkeit nur noch die AfD und die FDP. Die AfD hat schon im Dezember gesagt, vorgezogene Neuwahlen wären unverantwortlich angesichts der Kontaktbeschränkungen. Die CDU sagt noch, wir stehen zur Vereinbarung, aber wir sind verhandlungsbereit. Und Grüne sind klar für eine Verschiebung, sagen, das Risiko ist nicht vertretbar. SPD und Linke haben Bauchschmerzen, also es sieht alles erstmal danach aus, als ob die Neuwahlen zumindest Ende April nicht stattfinden werden.
Am Donnerstag treffen sich Parteivorsitzende und Spitzen der Fraktion, Sie haben es erwähnt. Welche Szenarien sind dann möglich?
Na, wenn kein Wunder geschieht, dann verkündet Rot-Rot-Grün und CDU am Donnerstag erstmal gemeinsam die Verschiebung der Neuwahlen. Die Frage ist dann, wohin, ob man sich schon auf einen Zeitpunkt festlegt, entweder im Sommer oder dann möglicherweise gemeinsam mit der Bundestagswahl. Und man muss natürlich einen Mechanismus wiederum finden, wie man miteinander klarkommt. Denn es geht ja immer darum, dass beide Seiten, sowohl Rot-Rot-Grün als auch die CDU, sich nicht von der AfD abhängig machen wollen im Landtag. Deswegen müsste es wieder eine irgendwie geartete Verlängerung des Stabilitätsmechanismus geben, den es ja bis jetzt gegeben hat, dass man also sich abspricht, bevor man Vorschläge in den Landtag einbringt. Und vielleicht heißt er dann anders, denn die CDU muss ja auch immer im Blick haben, dass sie eigentlich nicht mit den Linken kooperieren darf. Und das ist natürlich gerade jetzt im Jahr der Bundestagswahl auch nochmal besonders problematisch für sie.
Ob in Thüringen, wie geplant, am 25. April gewählt wird, ist derzeit noch unklar. Aktuelle Informationen kamen von Henry Bernhard aus Erfurt. Vielen Dank dafür. Und damit endet Deutschland heute. Gleich nach den Nachrichten geht es hier im Programm mit der Sendung Campus und Karriere weiter. Ein Thema dann: Probleme beim digitalen Fernunterricht in Baden-Württemberg. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuhören. Mein Name ist Antran. Haben Sie noch einen schönen Tag.